Ja, guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Ganz herzlich willkommen zu unserer Folge 48 von MAST, der Umsatzsteuer-Live-Podcast von Blick Gocke Schaumburg. Ein Muss für jeden Umsatzsteuerrechner. Wir freuen uns, dass Sie heute auch in der Ferienzeit einschalten und dass wir Ihnen heute die aktuellen Umsatzsteuer-News des letzten Monats präsentieren dürfen. Und Sie merken es, Ferienzeit. Auch wir sind heute hier sozusagen in Ferienbesetzung für Sie da. Wir, das ist heute der Süden von Deutschland, nämlich mein Kollege Matthias Brudi aus unserer Niederlassung in Stuttgart und ich, Brigitte Körner, aus dem Büro in München. Guten Morgen, Matthias.
Guten Morgen, Brigitte. Guten Morgen, liebe Zuhörer.
Ja, Matthias, wir haben auch heute wieder eine bunte Mischung aus umsatzsteuerlicher Rechtsprechung und Finanzverwaltung mitgebracht. Und zwar wollen wir starten mit einem EuGH-Urteil vom 18. April 2024 in der Rechtssache C68 aus 23 MGBR. Und zwar geht es da um das Thema Gutscheine in der Umsatzsteuer. Das hat die Finanzgerichte ja schon öfter in den letzten Jahren beschäftigt und zuletzt auch wieder den EuGH. Und zwar in einem Fall der Übertragung von Gutscheinen in der Unternehmerkette. Sind wir gespannt, was es da Neues gibt. Unser zweites Thema ist auch beim EuGH anhängig, aber wir können Ihnen hier heute noch kein Urteil vorstellen, sondern lediglich die Auffassung des Generalanwalts präsentieren. Und zwar geht es um die lang ersehnten Schlussanträge zur Frage der Steuerbarkeit von Innenumsätzen innerhalb der Organschaft. Die Schlussanträge wurden letzte Woche am 16. Mai veröffentlicht, das heißt sozusagen auch noch ganz druckfrisch hier heute bei uns. Und unser drittes Thema ist dann schließlich ein BMF-Schreiben vom 29. April 2024. Da geht es um ein inzwischen alltägliches Thema, nämlich um die umsatzsteuerliche Einordnung von Umsätzen aus Online-Veranstaltungsdienstleistungen und weiteren Online-Angeboten. Ja, dann starten wir gern mit unserem ersten Urteil, dem EuGH-Urteil vom 18. April. Matthias, hier geht es ja mal wieder um das Thema Gutscheine und zwar um die Übertragung zwischen Unternehmen. Kannst du das Thema Gutscheine für uns noch mal kurz einordnen, bitte?
Klar, gerne. Also in der Vergangenheit war es so, dass Gutscheine nicht einheitlich in der EU gehandhabt worden sind. In Deutschland gab es auch keine gesetzliche Regelung, sondern die Handhabung ergab sich dann aus der Rechtsprechung. Das hat sich dann geändert. Seit dem 01.01.2019 gibt es dazu einheitliche Vorgaben. In Deutschland ist es in Paragraphen 3 Absatz 13 bis 15 geregelt. Stellt sich erstmal die Frage, wann liegt denn überhaupt so ein Gutschein vor? Dafür gibt es nur zwei Voraussetzungen, die kumulativ erfüllt sein müssen. Das ist erstens, es muss die Verpflichtung bestehen, diesen Gutschein als Gegenleistung oder zumindest als Teil der Gegenleistung für eine Lieferung oder sonstige Leistung anzunehmen. Und zweitens müssen entweder die zu erbringenden Leistungen oder die Identität der Leistungserbringer entweder sich aus dem Gutschein ergeben oder in damit zusammenhängenden Unterlagen. Und wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann liegt ein Gutschein vor, der muss dann auch nicht in Papierform, also physisch vorliegen, sondern der kann auch in elektronischer Form sein. Also ganz grundlegend unterscheidet man zwischen Einzweck- und Mehrzweckgutscheinen. Beim Einzweckgutschein, da stehen der Ort der Leistung und auch schon der Steuerbetrag bei Ausgabe des Gutscheins fest. Also man weiß schon bei Ausstellung des Gutscheins, wie der in dem Gutschein verkörperte Umsatz letztlich zu besteuern ist. Und beim Mehrzweckgutschein ist das anders. Da weiß ich erst bei Einlösung des Gutscheins, wie die verkörperte Leistung zu besteuern ist. Ein kleines Beispiel, das kann sein, dass man diesen Gutschein für unterschiedliche Leistungen oder Lieferungen einlösen kann, die eben teilweise im ermäßigten Steuersatz unterliegen und teilweise im Regelsteuersatz. Und jetzt weiß ich erst bei Einlösung, welcher Steuersatz dann am Ende anzuwenden ist.
Okay, und daraus ergeben sich ja dann auch die umsatzsteuerlichen Rechtsfolgen.
Ja, ganz genau. Weil man bei dem Mehrzweckgutschein eben noch nicht weiß, wie die Leistung umsatzsteuerlich zu behandeln ist, ist auch die Ausgabe dann auch noch nicht umsatzsteuerbar, sondern erst wenn ich den Gutschein einlöse, dann ist die tatsächlich erbrachte Leistung oder eben Lieferung umsatzsteuerbar. Und bei Einzweckgutscheinen kennt man die Umsatzsteuer schon bei der Ausgabe und deshalb hat man sich dazu entschieden, dass schon die Ausgabe bzw. die Übertragung dieses Gutscheins der Umsatzsteuer zu unterwerfen ist. So als hätte man die Leistung oder Lieferung in dem Moment schon ausgeführt. Und das gilt auch für jede Übertragung. Also es kommt dazu einer gegebenenfalls zu einer Umsatzverdoppelung. Und die Umsatzsteuer fällt dann bei jeder Übertragung dieses Gutscheins an, auch in Unternehmerketten im Vorfeld. Ja, und dann die tatsächlich ausgeführte Leistung beim Einzweckgutschein, die unterliegt dann aber nicht mehr der Umsatzsteuer.
Okay, das ist klar. Und worum ging es jetzt konkret in dem Urteil des EuGH?
Ja, die in Deutschland ansässige Klägerin hat X-Cards in einem Online-Shop verkauft und die Kunden konnten mit diesen X-Cards im Online-Store für Computerspiele ihr Nutzerkonto aufladen. Und dieses Guthaben auf diesem Nutzerkonto konnten sie dann einsetzen, um digitale Inhalte zu kaufen, also wahrscheinlich hauptsächlich Computerspiele. Ausgestellt wurden diese X-Cards von einem britischen Unternehmen. Allerdings hat die Klägerin von verschiedenen Unternehmern diese X-Cards zunächst eingekauft, die dann im EU-Ausland ansässig waren. Also diese X-Cards wurden im eigenen Namen in der Unternehmerkette zunächst gehandelt. Diese X-Cards, die hatten eine deutsche Länderkennung und es war auch vorgesehen, dass die nur gekauft werden konnten von Kunden, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hatten. Und die mussten auch dann ein deutsches Nutzerkonto in diesem Spielestore einrichten.
Okay, das deutet ja ganz stark auf einen Einzweckgutschein hin. Und also ich gehe mal davon aus, dass dieser Kauf der Inhalte und der Spiele dann, dass das eine elektronische Dienstleistung ist und dass sich der Ort dieser Dienstleistung dann am Wohnsitz oder am gewöhnlichen Aufenthalt des Kunden befindet. Das heißt also, die Besteuerung steht ja dann auch schon bei Ausgabe der X-Cards fest.
Ja, das stimmt. Trotzdem ging die Klägerin eben nicht von Einzweckgutscheinen aus, denn das war zwar nach den Nutzungsbedingungen ausgeschlossen von diesem Spielestore, dennoch haben sich dann auch ausländische Kunden diese X-Cards mit deutscher Länderkennung gekauft und haben sich dann auch ein deutsches Nutzerkonto angelegt, um diese zu nutzen. Und es wurde jedenfalls nicht sicher verhindert, dass das stattfindet. Deshalb ging die Klägerin davon aus, dass Mehrzweckgutscheine vorliegen. Man wusste ja noch nicht, sind es ausländische Kunden oder inländische Kunden, die diese X-Cards kaufen und hat die entsprechend nicht der Umsatzsteuer unterworfen. Denn bei Mehrzweckgutscheinen ist es ja so, dass erst die Leistungsausführung bei Einlösung des Gutscheins besteuert wird. Das ist Finanzamt natürlich anders gesehen, so kam es dann entsprechend zu dem Klageverfahren. Der BfH hat sich dann aber zunächst eine ganz grundsätzliche Frage gestellt. Denn der hat sich gefragt, ob überhaupt ein Einzweckgutschein vorliegen kann, wenn der Gutschein in der Unternehmerkette mit unterschiedlicher Ansässigkeit gehandelt wird. Im Gesetz gibt es zwar diese Fiktion, dass die Übertragung des Einzweckgutscheins so behandelt wird, als wäre die im Gutschein verkörperte Leistung ausgeführt worden. So ganz eindeutig ist es aber nicht. Das könnte man jetzt so verstehen, dass sich diese Fiktion nur auf die Art der Leistung bezieht. Und da jetzt jede Übertragung dieses Gutscheins als eigener Umsatz gilt, könnten sich verschiedene Leistungsorte ergeben. Also bei dem Verkauf bei Unternehmern würde sich dieser Ort der elektronischen Dienstleistung nach der Ansässigkeit des Unternehmers richten. Und dann letztlich bei der Übertragung an den Endverbraucher hingegen würde man auf den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland schauen. Da wir aber wissen, für den Einzweckgutschein muss der Ort der Leistung feststehen bei Ausgabe, können wir jetzt die Schlussfolgerung ziehen, naja, dann kann es kein Einzweckgutschein sein, es muss ein Mehrzweckgutschein sein. Schließlich haben wir ja gerade unterschiedliche Orte bestimmt. Jetzt könnte man aber auch sehen, dass diese Fiktion viel weitreichender zu verstehen ist, dass ich also immer den Ort anwende, der sich bei der Ausführung der Leistung, der im Gutschein verkörperten Leistung, bei Ausführungen an den Endkunden eben ergibt. Das wäre hier jetzt immer Deutschland, weil es sollen zumindest nach den Nutzungsbedingungen immer die Kunden ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder Wohnsitz in Deutschland haben. Und schließlich könnte man jetzt auch sagen, ist es mir egal, dass sich verschiedene Leistungsorte in der Kette ergeben. Davon hängt eben die Einordnung als Einzweckgutschein überhaupt nicht ab.
Okay, und diese zweite Auffassung, die hätte ja dann aber zur Folge, dass sich ausländische Unternehmer, die den Gutschein untereinander handeln, in Deutschland für umsatzsteuerliche Zwecke auch registrieren müssen. Was hat denn jetzt der EuGH entschieden?
Genau, also der EuGH hat entschieden, dass jetzt für die Frage, ob überhaupt ein Einzweckgutschein vorliegt, dass man da nur auf die im Gutschein verkörperte Leistung schaut. Und wenn da der Ort eindeutig feststeht, dann liegt eben ein Einzweckgutschein vor. Dass es zuvor jetzt in der Unternehmerkette gehandelt wurde, das spielt überhaupt keine Rolle, denn diese Fiktion, dass die Übertragung als Ausführung der verkörperten Leistung gilt, ist ja nur eine Folge dieser Einordnung als Einzweckgutschein. Übrigens ist auch so, dass möglicherweise diese Nutzungsbedingungen umgangen worden sind. Das hält der EuGH für unbeachtlich, weil ja etwaige missbräuchliche Praktiken eben nicht dazu führen können, dass ein Umsatz abweichend zu beurteilen ist. Es hat sich aber leider der EuGH überhaupt nicht dazu geäußert, wie diese Übertragung der Gutscheine zwischen den Unternehmern umsatzsteuerlich zu behandeln ist. Musste er auch nicht aufgrund der Vorlage, Frage des BfH. Und in dem Verfahren war ja nur streitig die Ausgabe dieser X-Cards durch die Klägerin an die Endverbraucher. Bleibt also dabei, wir haben eine erhebliche Rechtsunsicherheit, was die Übertragung zwischen den Unternehmen angeht. Es könnte einerseits immer ein eigener Leistungsort zu ermitteln sein, bei sonstigen Leistungen dann in der Regel richtet die sich nach der Ansässigkeit der Unternehmen. Das könnte so ein bisschen die Formulierung der Vorlagefrage des BfH sprechen, aber in der Begründung lässt das eben auch komplett offen. Oder aber ist es so, dass man tatsächlich immer schauen muss, was für ein Ort ist denn bei Ausführung der verkörperten Leistungen der Endverbraucher zu ermitteln? Und das würde, wie du es gesagt hast, entsprechend zu den Registrierungspflichten der Unternehmer in der Kette dann führen. Brigitte, du hattest dich auch mit einem EuGH-Verfahren beschäftigt und da geht es ja um einen Dauerbrenner, nämlich die umsatzsteuerliche Organschaft. Was gibt es denn hier Neues?
Ja, letzte Woche wurden endlich, wollen wir sagen, die lang ersehnten Schlussanträge des Generalanwalts Athanasius Rantos in der Rechtssache Finanzamt T C184 aus 23 veröffentlicht. Und ich würde mal sagen, das ist schon so das Highlight des letzten Monats, wenn nicht sogar das Highlight des ersten Halbjahres 2024. Ist nicht vorbei, kann noch was kommen, aber wir haben da schon lange drauf gewartet und sind froh, dass die jetzt da sind. Wir erinnern uns nochmal, der BfH hatte dem EuGH ja Anfang des Jahres 2023 erneut Fragen zur umsatzsteuerlichen Organschaft vorgelegt. Und das Besondere daran war eigentlich, dass diese Vorlagefragen in einem Verfahren ergangen sind, die schon mal, das schon mal Gegenstand einer EuGH-Entscheidung war.
Das heißt, es handelt sich dann schon um die zweite Vorlage in demselben Verfahren. Worum ging es denn ursprünglich?
Ja, ganz ursprünglich ging es in dem Verfahren um die Frage des Steuerschuldners im Falle der Organschaft. Es ist ja so, dass die deutsche Regelung des Paragraph 2 Absatz 2 Nummer 2 Umsatzsteuergesetz davon ausgeht, eben, dass Organträger und Organgesellschaften zu einem Unternehmen zusammengefasst werden und dass allein der Organträger hier als Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuerrechts gilt. Und die Frage, ob diese Behandlung allein des Organträgers als einzigem Steuerpflichtigen, ob das mit der Mehrwertsteuersystemrichtlinie vereinbar ist, die hatte der BfH dem EuGH ja ursprünglich mal mit zwei verschiedenen Vorlageverfahren gestellt. Der EuGH hat es dann mit seinen beiden Urteilen vom 1. Dezember 2022 bejaht. Also das eine Urteil ist auch in dem vorliegenden Sachverhalt, der jetzt wieder Gegenstand der Vorlage war, ergangen. Und ja, das hat dann erstmal dazu geführt, dass die Unternehmen in Deutschland dann auch erstmal aufgeatmet haben.
Ja, daran kann ich mich noch gut erinnern. Damals ging es ja darum, ob die Organschaft, wie sie in Deutschland umgesetzt ist, ob die überhaupt unionsrechtskonform ist, oder ob man die vorgenommene Besteuerung nicht komplett rückabwickeln muss. Gelöst hat sich die Frage ja mit den beiden Urteilen im Dezember 2022 noch nicht. Welche Fragen sind denn da noch offen?
Ja, da ist noch eine ganz entscheidende Frage offen, Matthias, nämlich die Frage, ob die Umsätze innerhalb des umsatzsteuerlichen Organkreises nicht umsatzsteuerbar sind. Also so wie wir das in Deutschland ja schon seit jeher auch beurteilen. Der Vorteil der umsatzsteuerlichen Organschaft ergibt sich ja gerade für Unternehmen, die nicht vollständig, also nur partiell zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, eben daraus, dass die Umsätze innerhalb des Organkreises als Innenumsätze nicht der Umsatzsteuer unterliegen und dass dann auf diese Weise eben auch eine Kostenbelastung durch nicht absehbare Vorsteuern vermieden werden kann. Und Zweifel an dieser Beurteilung der Innenumsätze kamen, wenn wir uns zurückerinnern, ja erstmals durch die Schlussanträge der Generalanwältin Medina auf. Die ist nämlich in den Schlussanträgen zu dem vorherigen Verfahren von einer Steuerbarkeit der Umsätze innerhalb der Organschaft ausgegangen, wurde danach aber nicht konkret gefragt. Das heißt also, der EuGH hat sich dann dazu auch bislang noch nicht explizit geäußert. Und vor dem Hintergrund hatte der BFH dann aber eben nochmal Zweifel nach dem ersten EuGH-Urteil und hat nicht unmittelbar eine Folgeentscheidung getroffen, sondern hat das Verfahren jetzt eben erneut dem EuGH vorgelegt.
Und was sagt jetzt der zuständige Generalanwalt dazu?
Ja, der Generalanwalt beschäftigt sich jetzt also in seinen Schlussanträgen von letzter Woche vereinfacht gesagt mit zwei Fragen. Die erste Frage ist, sind Innenumsätze innerhalb der Organschaft steuerbar oder nicht? Und die zweite Frage ist, gilt etwas anderes, wenn der Leistungsempfänger nicht oder eben nur teilweise zum Vorsteuerabzug berechtigt ist?
Und was ist die Antwort auf diese Fragen?
Ja, der Generalanwalt geht jetzt hier von einer Nichtsteuerbarkeit der Innenumsätze aus, und zwar unabhängig davon, inwieweit der Vorsteuerabzug beim Leistungsempfänger möglich ist. Also das heißt, er trifft danach keine Entscheidung, wer diese Leistung empfängt. Und der Generalanwalt wiederholt jetzt in seinen Schlussanträgen zunächst mal die Grundsätze aus diesen beiden Urteilen vom Dezember 22 in den Verfahren Finanzamt T und Norddeutsche Diakonie und führt also erstmal aus, dass die Organschaft ja zu einer Verschmelzung mehrerer Einheiten zu einem einzigen Steuerpflichtigen führt. Und er sagt dann eben, dass eine solche Verschmelzung ja auch dazu führt, dass man jetzt nicht Innenumsätze besteuern könnte, weil eine Besteuerung von Innenumsätzen innerhalb eines einzigen Steuerpflichtigen wäre eben hier nicht mit dem Wesen der Organschaft vereinbar, weil die Mitglieder ja gerade eben nicht mehr als Steuerpflichtige angesehen werden und damit also weder nach innen innerhalb des Organkreises, aber auch nicht nach außen, das heißt im Verhältnis zu Dritten, selbst steuerbare Umsätze erbringen können. Also der Generalanwalt sagt hier eben, dass die Innenumsätze sozusagen in sich Geschäfte der Gruppe sind und damit mehrwertsteuerrechtlich gar nicht existent wären. Und der Generalanwalt setzt sich dann auch mit dem Kontext der Organschaftsregelung und auch mit dem Verhältnis der Voraussetzungen der Selbstständigkeit einerseits und den Rechtsfolgen der Mehrwertsteuergruppe auseinander, also der Organschaft. Der BFH hatte ja in seinem EuGH-Urteil, der BFH hatte nach dem EuGH-Urteil in der Rechtssache Norddeutsche Diakonie erstmals dann Zweifel an der Nichtsteuerbarkeit. Und diese Zweifel wurden unter anderem deshalb begründet, weil der EuGH in diesem Urteil festgestellt hat, dass ein Mitglied einer Mehrwertsteuergruppe einer selbstständigen Wirtschaftstätigkeit nachgehen kann. Das heißt, das Mitglied also selbstständig ist. Und wir in Deutschland gehen ja bei der Organschaft gerade eben davon aus, dass die Organgesellschaft eben unselbstständig tätig ist, sodass hier also ein gewisses Spannungsverhältnis wohl besteht zwischen der Selbstständigkeit einerseits und der Nichtsteuerbarkeit der Innenumsätze andererseits. Der Generalanwalt löst dieses Spannungsverhältnis jetzt dahingehend, dass er eben ganz deutlich zwischen den Voraussetzungen der Selbstständigkeit einerseits und den Rechtsfolgen, die sich aus einer Zugehörigkeit zu einer Organschaft oder Mehrwertsteuergruppe ergeben, unterscheidet. Und er sagt, dass die Steuerbarkeit der Innenumsätze jetzt aus dem, dass sich diese Beurteilung der Steuerbarkeit jetzt eher aus diesem EuGH-Urteil Norddeutsche Diakonie eben gerade nicht ableiten lassen.
Okay, und sagt der Generalanwalt auch was zu den Bedenken des BfH, dass eben diese Nichtsteuerbarkeit möglicherweise zu nicht gerechtfertigten Steuervorteilen führen kann?
Ja, genau. Dazu kommt der Generalanwalt dann im Rahmen einer teleologischen Auslegung der Vorschriften über die Organschaft. Der BfH hat ja in seiner Vorlage überlegt, ob sich die Organschaft gegebenenfalls als eine reine Verfahrenserleichterung darstellt. Also ich muss nur noch eine Steuererklärung abgeben und nicht mehrere. Der BfH hat hier auch ausgeführt, dass ja der ursprüngliche Rechtfertigungsgrund der Organschaft, nämlich die Vermeidung einer Steuerkumulation, dass der schon mit Einführung des Rechts auf Vorsteuerabzug im Jahr 1968 entfallen sein könnte. Und wenn die Organschaft jetzt auch materiell rechtlich den Steueranspruch beeinflussen kann, dann könnte das, so sagt es der BfH in seiner Vorlage, eben bei einer fehlenden Vorsteuerabzugsberechtigung auch zu Steuerverlusten aufgrund der Nichtbesteuerung der Innenumsätze führen. Und der Generalanwalt vertritt hierzu eine erfreulich klare Auffassung. Er sagt nämlich, dass die Organschaftsregelung letztlich die steuerliche Organisationsneutralität ermöglichen soll. Und dieses Ziel bleibt auch nach Einführung des Rechts auf Vorsteuerabzug für Unternehmen und auch für solche, die nicht oder nur teilweise zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, eben weiterhin voll gültig. Das heißt, für diese Unternehmen soll die Organschaft eben weiterhin eine umsatzsteuerliche Neutralität ermöglichen, unabhängig davon, ob sie Leistungen intern bei sich im Unternehmen erbringen oder aber ob sie die extern von einer Gruppengesellschaft beziehen. Und damit bestätigt der Generalanwalt hier ja gerade den Hauptanwendungsbereich der Organschaft, für den die Nichtsteuerbarkeit hier ja wirklich von gravierender Bedeutung ist, weil die Abschaffung dieser Nichtsteuerbarkeit würde ja insbesondere für nicht oder nicht voll zum Vorsteuerabzug berechtigte Unternehmen wie zum Beispiel Banken und Versicherungen zu hohen Kostenbelastungen führen.
Ja, Brigitte, können dann also jetzt Unternehmer mit unecht steuerbefreiten Umsätzen aufatmen?
Ja, leider noch nicht so ganz. Also wie gesagt, wir haben jetzt hier bislang lediglich die Schlussanträge der Generalanwaltschaft. Das sind ja erstmal nur Empfehlungen für die Beantwortung der Vorlagefragen durch den EuGH. Man muss aber sagen, dass der EuGH diesen Schlussanträgen ja häufig auch folgt. Nichtsdestotrotz müssen wir die Entscheidung des EuGH dann doch noch abwarten. Wir hoffen, dass die dieses Jahr noch ergehen wird und hoffen, dass wir dann auch endgültig sagen können, dass die Organschaft, so wie wir sie in Deutschland auch kennen, dass die auch weiterhin Bestand hat. Ja, Matthias, du hattest dich ja noch mit einem BMF-Schreiben zu Online-Veranstaltungen vom 29. April beschäftigt. Es ist ja so, dass nicht erst seit Corona Streaming und auch andere Download-Angebote weit verbreitet und vielfältig sind. Also siehe hier unser Mast zum Beispiel. Warum ging es jetzt in diesem BMF-Schreiben genau?
Ja, genau. Also gerade weil diese Online-Angebote so vielfältig sind, stellen sich da auch für die Umsatzsteuer ganz viele Fragen. Je nach Angebot stellt sich die Frage, wie der Leistungsort zu bestimmen ist. Da gibt es unterschiedliche Vorschriften, die Anwendung finden können, aber auch Steuerbefreiungen oder Steuerermäßigungen sind möglich. Und ganz grundsätzlich unterscheidet die Finanzverwaltung zwischen der Bereitstellung von vorproduzierten Inhalten und dem Livestreaming.
Und was gilt jetzt für vorproduzierte Inhalte?
Ja, also bei der Bereitstellung von Aufzeichnungen im Internet liegt eine auf elektronischem Weg erbrachte Dienstleistung vor und der Ort bestimmt sich danach, wo eben der Nichtunternehmer seinen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder Sitz hat. Denn diese Aufzeichnungen, wenn man die anbietet zum Download oder zum Stream, dann passiert das Ganze im Wesentlichen automatisiert und da gibt es ja, wenn überhaupt, nur eine minimale menschliche Beteiligung. Gerade das ist ja kennzeichnend für diese auf elektronischem Weg erbrachte Dienstleistung. Das soll ja nur dann anders sein, wenn gleichzeitig auch eine Ausstrahlung über einen Rundfunk- oder Fernsehsender stattfindet. Dann liegt entsprechend Rundfunk- oder Fernsehdienstleistung vor. Der Ort bestimmt sich aber ganz genauso, da ändert sich also nichts dran. Und bei der Steuerbefreiung nach 4 Nummer 20, das sind also für kulturelle Umsätze bestimmter Einrichtungen, sagt das BMF, das kommt hier nicht in Betracht. Und auch der ermäßigte Steuersatz nach Paragraph 12 Absatz 2 Nummer 14 findet keine Anwendung. Danach können ja auch bestimmte Veröffentlichungen in elektronischer Form dem ermäßigten Steuersatz unterliegen. Aber ausdrücklich ausgenommen im Gesetz sind dann eben Veröffentlichungen, die vollständig oder im ganz Wesentlichen eben Videoinhalte oder hörbare Musik beinhalten. Und das ist ja gerade bei diesem Online-Angebot von vorproduzierten Inhalten ganz regelmäßig der Fall.
Interessant. Und wie äußert sich das BMF dann zum Livestreaming?
Bei diesem Livestreaming ist es nicht mehr so, dass die nur mit minimaler menschlicher Beteiligung erbracht werden. Deshalb kann auch keine elektronische Leistung mehr vorliegen, sondern hier liegt eine Veranstaltungsleistung vor. Und ganz interessant, das BMF geht davon aus, dass diese Veranstaltungsleistung an Nichtunternehmer im Sinne von Paragraph 3a Absatz 3 Nummer 3a USTG sich nach dem Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt der Nichtunternehmer bestimmen soll.
Okay, Moment mal, überrascht mich jetzt, bei Veranstaltungsleistung bestimmt sich der Ort doch danach, wo die Veranstaltung stattfindet.
Ja, ganz genau. Also überrascht mich ebenso. Ich weiß auch tatsächlich nicht, was sich das BMF dabei gedacht hat. Ist jetzt tatsächlich so, dass sich der Ort für solche Streaming-Leistungen nach der Mehrwertsteuersystemrichtlinie künftig, also ab 01.01.2025, abweichend bestimmen soll, nämlich dann tatsächlich nach Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt der Nichtunternehmer. Aber das ist eben noch kein geltendes Recht. Und diese Umsetzung in nationales Recht soll entsprechend auch erst für 2025 erfolgen. Und bis dahin ist weiterhin gesetzlich der Veranstaltungsort maßgeblich. Und es gibt da auch eine Nichtbeanstandungsregelung in dem BMF-Schreiben. Die gilt aber nur bis zum 1. Juli 2024. Danach, also auch noch vor 2025, soll das BMF-Schreiben dann also zwingend umzusetzen sein.
Okay, da fragt man sich, ob es sich jetzt hier wirklich um ein redaktionelles Versehen handelt oder ob das BMF jetzt hier ganz bewusst von dem derzeit noch geltenden Recht abweicht. Wie schaut es denn jetzt bei diesen Livestreaming-Leistungen mit Steuerbefreiung und Steuersatzermäßigungen aus?
Ja, also beim Livestreaming kommen verschiedene Steuerbefreiungen in Betracht. Es kommt auch eine Steuerermäßigung in Betracht. Bei den Steuerbefreiungen ist zum Beispiel möglich, dass es sich um Umsätze von begünstigten Einrichtungen wie zum Beispiel Theatern, Orchestern oder Chören nach 4 Nummer 20 USTG handelt. Es könnten aber auch dem Schul- oder Bildungszweck dienende Leistungen vorliegen, die auch steuerfrei sind. Oder das ist jetzt nicht klassisches Livestreaming, aber jetzt die Online-Sprechstunde beim Arzt, da dürften Heilbehandlungsleistungen vorliegen. Unermäßigter Steuersatz kommt auch in Betracht, wenn man eben solche Eintrittsberechtigungen für Livestreams nach § 12 Absatz 2 Nummer 7a USTG verkauft. Denn danach sind eben Eintrittsberechtigungen für Theater, Konzerte oder vergleichbare Darbietungen von Künstlern unterliegen dem ermäßigten Steuersatz.
Okay, jetzt wird aber ja nicht immer entweder live oder zum Download angeboten, sondern teilweise gibt es ja auch beides zusammen. Das heißt, ich kann im Anschluss an den Livestream dann auch noch eine Aufzeichnung herunterladen oder mir eben ansehen. Äußert sich das BMF auch dazu?
Ja, das tut das BMF und es wendet einfach die Grundsätze der Einheitlichkeit der Leistung an. Und wenn jetzt dieser Livestream und der spätere Download oder Stream der Aufzeichnung kombiniert angeboten werden, dann soll eine einheitliche Leistung eigener Art vorliegen. Und die unterliegt dann auch immer insgesamt dem Regelsteuersatz. Wenn es jetzt aber so ist, dass ich für den späteren Abruf dieser Aufzeichnung gesondertes Entgelt zahlen muss oder einen Aufpreis zahlen muss, dann sollen eben dieser Livestream einerseits und diese Aufzeichnung andererseits selbstständige sonstige Leistungen sein und die sind dann entsprechend auch gesondert zu beurteilen.
Okay, interessant. Dann ja, schauen wir mal, ob sich das BMF zu dieser Frage des Leistungsorts nochmal äußert. Und ansonsten bringt dieses Schreiben ja doch den ein oder anderen Punkt an Klarheit. Ein Hinweis noch auf ein weiteres BMF-Schreiben vom 17. Mai 2024, den wir Ihnen heute hier geben möchten. Da geht es um die Zuordnung von Leistungen zum Unternehmen, um den Zeitpunkt und die Art der Dokumentation der Zuordnungsentscheidung. Es gibt jetzt hier auch vom BMF Äußerungen dazu, wie ich oder welche Anhaltspunkte für eine Zuordnung sprechen können. Also wenn Sie da Themen haben, lohnt sich immer ein Blick in dieses aktuelle BMF-Schreiben von letzter Woche. Schauen Sie mal rein. Und ansonsten ja, bedanken wir uns. Vielen Dank für Ihr Zuschauen und auch Zuhören. Vielen Dank dir, Matthias, für die aktive Teilnahme und die Gestaltung unserer heutigen Mastfolge. Den Link zum Podcast und Video stellen wir Ihnen natürlich wie immer im Nachgang zur Verfügung. Und wie immer gilt auch, wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns. Noch ein kleiner Veranstaltungshinweis. Am 12. Juni 2024 um 10 Uhr laden wir Sie ganz herzlich zu unserem Webinar Umsatzsteuer gleich Umsatzsteuer ein. In dem Webinar werden wir gemeinsam mit unseren österreichischen Kollegen von Leitner-Leitner verschiedene Unterschiede in der umsatzsteuerlichen Behandlung von Sachverhalten in Deutschland und Österreich vorstellen. Und natürlich freuen wir uns, wenn wir Sie dort auch begrüßen können. Anmelden können Sie sich wie immer über unsere Homepage. Und ansonsten stehen wir wieder zur Verfügung mit Masts, unserer Folge 49, und zwar am 18. Juni. Bis dahin machen Sie es gut und auf Wiedersehen.